Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid heute und ich hoffe, ich habe auch eine interessante Folge für euch vorbereitet. Wir sprechen nämlich heute nochmal über die Kapitalanlageform Alternativer Investmentfonds, kurz AIF. Das hört sich unheimlich technisch an und sehr trocken und langweilig. Ich kann aber versprechen, dass das alles andere als langweilig ist, denn am Ende sind alternative Investmentfonds Investmentfonds, die in Sachwerte investieren. Und da haben wir alle, glaube ich, relativ schnell ein Bild im Kopf, was das für Sachwerte sein können. Dazu aber später mehr. Die wichtigste Frage ist, für wen ist eigentlich so ein Fonds interessant und wer sollte besser die Finger davon lassen? Wie funktioniert so ein Fonds tatsächlich? Was hat er für Besonderheiten, für Vorteile? Wo sind aber auch vielleicht die Nachteile, die ich wissen muss als Anleger? Und für wen macht tatsächlich so eine Investition Sinn? Wir hatten im Oktober letzten Jahres schon mal eine Folge gemacht, die so in etwa diesen Titel trug, Alternativer Investmentfonds. Da ging es dann sehr konkret um unseren eigenen Fonds, TSO Active Property 4. Der soll heute ganz bewusst nicht im Vordergrund stehen, auch wenn wir diesen Fonds natürlich nach wie vor in der Platzierung haben, der also zeichenbar ist. Heute geht es ganz konkret darum, wie grundsätzlich so ein Fondskonstrukt funktioniert und wie gesagt, wo Vor- und vielleicht sogar auch Nachteile stecken. Die erste Überlegung, die man anstellen muss, ist der Unterschied, was ist ein offener Fonds, was ist ein geschlossener respektive alternativer Investmentfonds. Und wir fangen mal mit den offenen an, weil die, glaube ich, für die meisten ganz gut nachvollziehbar sind. Die meisten kennen offene Fonds, haben sie vielleicht sogar selber schon genutzt als Kapitalanlage. Wir sprechen zum Beispiel von Aktienfonds oder von Rentenfonds oder von sogenannten Mischfonds, die jetzt beide Wertpapiergattungen in diesem einen Fondskonstrukt vereinen. Und der große Vorteil zunächst mal, ich bin hier auch mit kleineren Beträgen schon an einem Portfolio, also an einer größeren Anzahl von Wertpapieren beteiligt. Das können dann ganz stark ausgerichtete Fonds sein, beispielsweise in mittelständische US-amerikanische Kapitalgesellschaften über Aktien, wie gesagt, die jetzt hier von Fondsmanager eingekauft werden. Und dann muss ich mir halt selber als Anleger nicht überlegen, welcher dieser einzelnen Unternehmen könnte jetzt vielleicht spannend sein in den nächsten Jahren, sondern ich überlasse das hier dem Profi, dem Fondsmanager. Und der darf aber auch nur in vorgegebene Kriterien, beispielsweise bei dem genannten, dann in mittelständische amerikanische Unternehmen investieren. Ein ganz großer Vorteil ist tatsächlich, dass diese sogenannten offenen Fonds, daher kommt auch der Name, tatsächlich jeden Tag an der Börse gehandelt werden können. Sie sind also somit offen. Ich kann jederzeit ein- und aussteigen. Ob das jetzt sinnvoll ist, wird dann immer am jeweiligen Stichtag zu sehen sein, nämlich je nachdem, wo der Kurs dann gerade steht. Kann also auch sein, dass ich für eine gewisse Zeit von Jahren diesen Fonds besser nicht verkaufe, weil der Kurs womöglich im Moment niedriger ist als zum damaligen Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin. Grundsätzlich komme ich aber jederzeit eben an mein Kapital. Und das kann ein Vor- und auch ein Nachteil sein, denn ich muss hier im Zweifel auch mal ein Stückchen durchhalten können, wenn also in einer gewissen Phase diese Kurse nach unten laufen. Wenn ich dann natürlich nervös werde und sage, ganz schnell verkaufen, dann habe ich im Zweifel auch wirklich einen Verlust realisiert, weil ich eben auch verkaufen kann, wenn der Kurs fällt. Auf der anderen Seite, die sogenannten geschlossenen Fonds, also alternative Investmentfonds, gehen jetzt direkt in einen Sachwert. Und das war das, was ich eingangs schon sagte, das können wir uns ganz gut vorstellen, denn ein Sachwert ist zum Beispiel eine Immobilie. Und ich kann jetzt genau diese eine Immobilie ja bewerten, wenn das zum Beispiel ich nehme jetzt mal hier in Düsseldorf, eine Hotelanlage wäre, dann kann ich mir ganz genau einmal vor Ort ansehen, wie sieht denn diese Immobilie aus, wenn sie schon besteht. Ich kann mich informieren über die Mieteinnahmen, die Pachteinnahmen, über die Kosten, kann mir ganz genau ausrechnen, wie ist jetzt die aktuelle Situation, der aktuelle Cashflow, wie man so schön sagt. und kann mir überlegen, ob es vielleicht in den nächsten Jahren zu einer Wertsteigerung kommt, weil vielleicht in Düsseldorf keine neuen Hotels gebaut werden und ich jetzt der Meinung bin, die Nachfrage wird in den nächsten Jahren rasant ansteigen. Also ich kann diese Immobilie ein Stück weit selber bewerten oder bewerten lassen und bin dann über so einen Fonds ganz konkret an diesem Immobilienprojekt beteiligt. Und da sind wir eben schon auch bei der großen Charakteristika. Es ist nämlich eine unternehmerische Beteiligung. Ich bin also mit vielen anderen Anlegern zusammen Unternehmer. Ich betreibe diese Immobilie. Sie wird vermietet, sie wird gewartet, sie wird irgendwann verkauft. Ich mache das natürlich nicht selber, weil dafür gibt es halt eben die Spezialisten, die jetzt halt eben hier beauftragt werden, jetzt beispielsweise so ein Hotel zu betreiben. Aber vom Grundprinzip her bin ich Miteigentümer und somit Unternehmer. Und das hat eine ganz andere Bedeutung als beim offenen Fonds, wo ich ja einfach nur in Anführungszeichen Aktien oder andere Papiere eines Unternehmens halte und dementsprechend am Kursgewinn oder auch eben Verlust beteiligt bin. Ich bin aber nicht Unternehmer in dem Sinne, dass ich hier wirklich Einfluss nehmen könnte auf beispielsweise den Aktientitel, den ich hier im Depot habe. Die geschlossenen Fonds, die alternativen Investmentfonds, können letztendlich in jede Form von Sachwert investieren. Also jedes Wirtschaftsgut könnte man über so einen Fonds tatsächlich auch dem Privatanleger zugutekommen lassen. Das heißt, es könnten ja Investitionen in Flugzeuge sein, in Handelsschiffe, in Immobilien, wie gesagt, ob das nun Hotels sind, Bürogebäude. Es geht natürlich auch mit Wohnimmobilien. Ich kann an erneuerbaren Energien mich beteiligen, also an der Windkraftanlage oder einer Photovoltaikanlage. Generell kann jedes Wirtschaftsgut über diesen Weg eben auch als Fonds aufgelegt werden. Es muss sich nur eben rechnen und da müssen die Kosten kalkuliert werden, da muss die Einnahme kalkuliert werden und da brauche ich halt im Zweifel auch dann wirklich Spezialisten, die das bewerten können. 2013 hat man in dieser Branche der Kapitalanlagen eine große Veränderung herbeigeführt, nämlich die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen hat halt eben das sogenannte Kapitalanlagegesetzbuch ins Leben gerufen. Das muss man sich nicht merken, aber das hat eine gewisse Bedeutung für unsere Branche, denn ab diesem Moment waren die offenen und die alternativen Investmentfonds gleich reguliert. Das heißt, die Bundesaufsicht, ganz genau die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so heißt es ganz genau, kurz BaFin, regelt jetzt eben den Zugang dieser Produkte. Das heißt, als Privatanleger kann ich mir schon mal sicher sein, dass jeder dieser Fonds, die am Markt angeboten wird, eben auch geprüft sind in der Form, dass hier halt alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden, dass es beispielsweise eine sogenannte Verwahrstelle gibt, oftmals eine Depotbank, die nun hier diese Anteile verwaltet, dass es eine Art Prüfmechanismus gibt seitens dieser Bundesanstalt und ich diese Produkte eben ähnlich wie Aktien- und Rentenfonds dann ganz normal bei meinem Finanzdienstleister erwerben kann. Allerdings, und das muss man auch dazu sagen, hat diese Prüfung und diese Freigabe nichts mit der Renditemöglichkeit zu tun. Denn das ist, wie gesagt, bei beiden Konzepten, sowohl beim Aktienfonds als auch beim Sachwertfonds, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und die kann die BaFin natürlich nicht im Vorfeld prüfen, das wäre schön. So ein bisschen wäre das so, als hätte ich jemanden, der mir sagen würde, welche Lottozahlen am Freitag bzw. am Samstag gezogen werden. Ich kann aber eben das Prozedere und die Hülle prüfen und das ist eben die Aufgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Aber ob jetzt die Immobilie wirklich an Wert gewinnt, ob mein Aktienkurs in der Aktie, die ich gekauft habe, im Fonds wirklich steigt, das kann hier natürlich niemand garantieren. Also an der Stelle braucht es wieder Finanzberater, die eine Einschätzung abgeben und sagen, wir haben den Markt geprüft und wir glauben, dass das so oder so sich entwickeln kann. Es gibt bei diesen sogenannten alternativen Investmentfonds auch nochmal Spezialfonds für bestimmte Zielgruppen. Das heißt, man spricht dann von sogenannten semi-professionellen Fonds oder sogar von institutionellen Fonds. Das heißt einfach nur, dass die gleiche Hülle mit vielleicht etwas anderen Rahmendaten auch zum Beispiel für Investoren aufgelegt wird, die zig Millionen investieren können. Also ein institutioneller Fonds beispielsweise, der halt eben dann den Zugang hat zu ja, Versicherungsgesellschaften, zu großen Kapitalgesellschaften, die auch 10, 20, 30 Millionen investieren, hat aber im Grundprinzip die gleiche Struktur. Etwas andere Gebühren beispielsweise, vielleicht hier und da nochmal andere Laufzeiten. Und es ist nicht ganz so intensiv geprüft seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, weil hier natürlich kein Privatanleger geschützt werden muss. Hier geht man davon aus, dass der sogenannte Institutionelle, der hat in der Regel ganze Abteilungen, die sich mit diesen Anlageformen befassen. Und deshalb gibt es hier halt eben dann teilweise auch eine etwas andere Rendite-Risikostruktur, wie man so schön sagt. Diese Fonds dürften also riskanter sein, weil man eben davon ausgehen darf, dass Profis hier investieren. Anders beim Fonds für Privatanleger, beim sogenannten Publikumsfonds. Hier achtet die BaFin ganz besonders stark drauf, dass eben alle Regularien eingehalten werden, dass auch der Kunde, der Anleger, ganz genau über die Risiken aufgeklärt werden muss in so einem Fonds. Beispielsweise, dass die Laufzeit hier 10 Jahre beträgt und eben nicht wie beim offenen Fonds jederzeit verkauft werden kann. Oder aber, wenn eine Finanzierung innerhalb des Fonds gemacht wird, welche Konsequenzen das hat, sowohl im Positiven wie im Negativen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, dass dieser Publikumsfonds meistens so dann mit 10.000 Euro oder 5.000 Euro Mindestzeichnungssumme ausgestattet ist, tatsächlich eben den Privatanleger anspricht. Aber wir merken schon die erste Hürde. Ich kann einen Aktienfonds, einen Rentenfonds auch für 150 Euro beispielsweise erwerben. Ich kann aber einen geschlossenen Sachwertfonds, einen alternativen Investmentfonds in der Regel erst, sagen wir mal, im Schnitt so ab 10.000 Euro zeichnen. Ein ganz wichtiger Punkt, weil damit auch klar wird, es ist tatsächlich nicht für jeden geeignet. Wenn ich also meine ersten 10.000 Euro auf dem Sparkonto, auf dem Geldanlagekonto angespart habe, was ja durchaus schon mal eine ordentliche Größe ist, dann wäre es trotzdem nicht in Ordnung, wenn ich mit diesem Geld so einen alternativen Investmentfonds zeichnen würde. Warum? Ich hätte erstens mein gesamtes Kapital in eine Anlage gebunden. Zweitens, ich komme die nächsten 10 Jahre vielleicht nicht mehr an dieses Geld heran. Wenn also zwischendurch irgendwas passiert, wo ich Geld brauche, keine Chance. Und ich habe halt eben auch eine ganz andere Risikostruktur, denn ich darf nicht nur über diese 10 Jahre das Geld nicht brauchen, ich müsste vielleicht auch im schlimmsten Fall damit leben, dass es eine negative Rendite gibt und ich von den 10.000 vielleicht nur 9.000 zurückbekomme. Deshalb hier der erste Unterschied, Mindestanlagesumme, eine sogenannte Eintrittshürde, damit klar wird, es ist nicht für jedermann geeignet. Bin ich jetzt aber schon etwas weiter in meiner Vermögensstruktur und habe vielleicht 50.000, sogar 100.000 Euro inzwischen angesammelt, die ich nun in irgendeiner Form geschickt anlegen möchte, dann kann hier der Vermögensberater sagen, wir behalten natürlich einen Teil liquide, sodass wir immer dran können, damit halt eben je nach Situation auch wirklich Geld verfügbar ist. Und dann nimmt man einen weiteren Teil, der vielleicht sehr konservativ, sehr sicher angelegt wird, um hier so eine Art Basisinvestment zu haben. Und dann kann ich wie in einer Pyramide nach oben auch irgendwann mal sagen, jetzt nehmen wir nochmal für vielleicht 10.000 Euro so einen alternativen Investmentfonds. Der hat nämlich in der Regel eine deutlich höhere Renditeaussicht, aber er hat auch etwas mehr Risiko. Das heißt, hier kann eben auch eine gewisse Schwankung passieren. Und vor allen Dingen, ich kann womöglich nicht täglich über dieses Kapital verfügen. Brauche ich aber auch in dem Fall nicht, denn wie gesagt, wir haben ja andere Bausteine, die dann dafür sorgen, dass man kurzfristig Kapital verfügen kann und dementsprechend auch in der Spitze oben in der Pyramide durchaus mal für 10 Jahre lang eine Kapitalanlage tätigt, die man nicht jederzeit veräußern kann. Warum ist dieser Markt so spannend und was ist überhaupt so seine Daseinsberechtigung? Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin jetzt seit über 25 Jahren in diesem Markt tätig. Ich denke, es ist eben die Möglichkeit, dass man eben diesen ganz konkreten Sachwert ja prüfen und bewerten kann. Also ich kann reingehen in die Immobilie und kann mich umschauen, kann mir die Frage gefallen, gefällt mir das? Also kann mir die Frage stellen, gefällt mir das? Glaube ich, dass das in den nächsten Jahren weiter an Wert gewinnt? Habe ich vielleicht sogar eine Ortskenntnis, wie bei meinem Beispiel Hotel in Düsseldorf? Oder ist es beispielsweise ein Flugzeug, gut vermietet, gut verleased an eine große Fluggesellschaft? Und ich weiß also, die zahlen regelmäßig eben eine entsprechende Leasingrate dafür. Und ich habe hier feste Einnahmen, feste Ausgaben und glaube aber daran, dass beispielsweise dieses Flugzeug weiterhin eine große Nachfrage erfährt. Oder wir nehmen ein Schiff, ein Handelsschiff, ein Containerschiff, das halt letztendlich hier Waren transportiert. Und ich kann mir ebenfalls die Frage stellen, wie attraktiv ist das? Wird das Schiff gebraucht? Wird es auch noch weiterhin in den nächsten Jahren nachgefragt? Oder aber bei der Immobilie, wo es vielleicht für uns alle am einfachsten ist, weil die nun mal eben tatsächlich vor der Tür auch steht. Das kann sowohl die Wohnimmobilie sein, das kann halt eben in unserem Beispiel das Hotel sein oder die Büroimmobilie. Und ich kann ziemlich genau bewerten oder eben mit Hilfe von Spezialisten bewerten lassen, ob das jetzt ein Anlageinstrument ist, wo es Sinn machen kann, daran beteiligt zu sein. Und da kommt auch eben dann so ein bisschen, glaube ich, eine emotionale Komponente mit dazu. Das merken wir zum Beispiel bei den sogenannten erneuerbaren Energien, also die Investition beispielsweise in nachhaltige Energie, in eine Windkraftanlage, in eine Photovoltaikanlage. Da kommt dann neben der Renditeaussicht eben auch vielleicht mein Gewissen hinzu, die Tatsache, dass ich hier eine Investition tätige, die auch wirklich nachhaltig dann auch in Umweltschutz beispielsweise investiert. Und das kann mit einer Motivation sein, zu sagen, ich möchte mich gerne an so einem Konzept beteiligen. Wir halten mal fest, grundsätzlich der Vorteil, ich bekomme den Zugang zu Großprojekten, die mir ansonsten kaum möglich wären, wenn ich jetzt selber versuchen würde, die berühmte Hotelimmobilie hier in Düsseldorf zu erwerben, dann wird das schwierig, weil ich vielleicht 50, 60 oder mehr Millionen in die Hand nehmen müsste. Ich habe im Gegenteil dazu eine sehr geringe Mindestbeteiligung. Ich kann also auch schon mit kleinen Beträgen mich an solchen Konzepten beteiligen und dementsprechend auch daran partizipieren, also eben auch von den Gewinnen profitieren, die hier erzielt werden. Viele dieser Konzepte haben sehr interessante Renditeaussichten, weil sie halt eben tatsächlich größer sind und dementsprechend eine ganz andere Struktur haben. Es kann sein, dass ich auch sinnvollerweise so ein Konzept mal in mein Gesamtvermögen beimische, Stichwort Diversifikation. Das heißt, ein erfahrener Anleger hat womöglich viele, viele Bausteine schon in seiner Vermögensstruktur und hat jetzt zusätzlich nochmal so einen Sachwert, der dann das Gesamtvermögen letztendlich ergänzt und diversifiziert, also entsprechend streut. Ganz wichtiger Punkt ist bei oft Immobilieninvestments auch der sogenannte Inflationsschutz. Das heißt, egal ob ich hier eine Büroimmobilie habe oder eine Wohnimmobilie, ich passe ja im Laufe des Lebenszyklus dieser Immobilie auch die Mieten und die Pacht an. Das heißt, so wie die Inflationsrate steigt, kann ich hier auch sukzessive die entsprechenden Mieten oder die Pachteinnahmen anpassen und profitiere damit sogar davon, dass es eben eine Inflation, eine Wertabwertung gibt, weil ich hier tatsächlich immer wieder eine Anpassung vornehmen kann. Darüber hinaus kann es, wie gesagt, sinnhaft sein, dass ich, was ich eben sagte, diese Beimischung, man sagt auch dazu geringe Korrelation, das heißt, wenn ich hier viele Wertpapiere habe, die beispielsweise in Aktien oder in Renten investieren, dann habe ich halt als Beimischung den Sachwert Immobilie und die beiden haben miteinander wenig zu tun. Will heißen, wenn Aktienmärkte stark fallen, muss das keine Auswirkung auf die Immobilie haben und darum gibt es dann da beispielsweise eine Art Ausgleich. Was spricht noch für diese alternativen Investmentfonds? Es gibt eine große Rechtssicherheit. Das war das, was ich eingangs sagte, über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also alle Verträge, wesentliche Anlegerinformationen, Anlagebedingungen, Sondervermögen, Regelungen, Treuhandvertrag und so weiter. Alles Schlagworte, die über die BaFin geprüft werden und die mir ein Stückchen weit diese Rechtssicherheit geben, was die generelle Kapitalanlage alternativer Sachwert angeht. Dann gibt es einen zusätzlichen Leverage-Effekt, jetzt wären wir schon sehr technisch, durch die Fremdfinanzierung. Das kann hier und da sehr interessant sein, weil ich neben dem Kapital der Anleger auch einen Teil Kredit aufnehme von der Bank und damit eine sogenannte Hebelwirkung habe, weil dann natürlich vielleicht dieses Geld der Bank sehr günstig zu bekommen ist. Aktuell sind die Zinsen zwar wieder gestiegen, aber immer noch langfristig gesehen auf einem guten Niveau. Ja, und dann kann es eben sein, dass es sinnvoll ist, wenn ich hier vielleicht 20-30% Fremdkapital in Form von Krediten hinzunehme. Denn meine Erträge, die ich erziele, die muss ich ja nur auf mein Eigenkapital, auf meine Anleger umsetzen. Das heißt, auf das Bankkapital muss ich keine Erträge ausweisen. Hier habe ich tatsächlich den Vorteil, dass dadurch der Gewinn, den ich im Unternehmen erziele, in meinem Fonds erziele, eben tatsächlich ein Stück weit gehebelt wird. So, den gleichen Fall haben wir aber auch umgekehrt bei einer Negativentwicklung. Deshalb muss man da immer ein bisschen aufpassen. Wenn nämlich beispielsweise die Einnahmensituation im Fonds sinkt, wir bleiben wieder bei unserem Hotel, die Verpachtung wäre ungünstiger, die Einnahmen fallen, dann bleibt aber trotzdem meine Verpflichtung für das Darlehen, für die Fremdkapitalanteile gleich hoch. Und es kann dann sein, dass ich unterm Strich natürlich mehr Aufwand habe und damit im Zweifel weniger Gewinn, vielleicht sogar einen Verlust erziele. Also man muss da ein bisschen aufpassen, da geht es auch um die Quote. Aber das wäre dann schon wieder der nächste Step, wenn es bei den konkreten Projekten darum geht zu sagen, wie viel Fremdkapital macht denn hier Sinn? Festhalten kann man auf jeden Fall, je höher also dieser Fremdkapital, dieser Kreditanteil ist, desto höher ist sowohl der Gewinn als auch der Verlust, je nachdem, was eintritt. Ganz wichtig ist an der Stelle immer wieder der Hinweis auf das sogenannte unternehmerische Risiko. Und wir haben eingangs schon gesagt, oder ich habe schon gesagt, die Mindestbeteiligungsgröße 10.000 Euro oder sogar mehr ist ganz wichtig, um klarzustellen, es ist hier nicht geeignet für den letzten Spargroschen oder aber auch eben für jemanden, der vielleicht eben ein kleineres Vermögen hat. Und ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist ja auch total wichtig, dass eben auch frühzeitig kleine Vermögen aufgebaut werden. Aber dann passt so eine Kapitalanlage im Zweifel schon deshalb nicht aufgrund der Mindestbeteiligungsgröße. Denn unternehmerisches Risiko respektive unternehmerische Beteiligung bedeutet auch der Anteil am möglichen Verlust, am Risiko. Und da muss man einfach dann ganz klar sagen, da kann es in unserer Wirtschaftswelt, und da gibt es immer wieder Höhen und Tiefen, und die muss ich eben aussitzen können. Und deshalb muss dieses Kapital langfristig nicht verfügbar sein. Dann kann das Sinn machen als Beimischung und auch sehr ja, interessante Renditen abwerfen, die sich dann wirklich unterm Strich schon sehen lassen können. Was ist noch wichtig bei einem alternativen Investmentfonds? Es gibt einen sogenannten Zweitmarkt. Das heißt, mittlerweile gibt es dort auch eine Etablierung, dass wenn ich jetzt wirklich im 5., 6. Laufzeitjahr aus welchen Gründen auch immer das Kapital dringend benötige, dann kann es möglich sein, über den sogenannten Zweitmarkt zu versuchen, diesen Anteil zu verkaufen. Nicht vergleichbar mit dem eigentlichen Erstmarkt, also oder sagen wir so besser, nicht vergleichbar mit dem klassischen Börsenmarkt, wo es halt einen Tageskurs gibt. Aber immerhin doch schon mittlerweile sehr etabliert, weil ich hier halt eben Käufer und Verkäufer zusammenführen kann. Und dann habe ich zwar keinen Tageskurs, aber ich kann dann doch auf Basis von vielleicht 2-3 Wochen oder je nach Preis auch schon früher dann die Möglichkeit haben, den Anteil zu verkaufen. Kommen wir nochmal vielleicht zum Abschluss zurück, wie jetzt wirklich so im Detail so ein Fonds funktioniert, von Anfang bis Ende. Und ich habe mal zwei Beispiele rausgesucht, die man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Nämlich zum einen ein Immobilienfonds, der in eine sogenannte Bestandsimmobilie investiert. Bleiben wir wieder bei dem Beispiel Hotelimmobilie in Düsseldorf. Das heißt, zunächst mal wird also das Kapital eingesammelt bei denjenigen, die sich daran beteiligen möchten, um dieses Hotel zu kaufen. Das ist womöglich 10 Jahre alt, vielleicht sogar gerade erst gebaut. Auf jeden Fall ist es schon vorhanden und ich kaufe das jetzt und habe nun die Möglichkeit, entweder vorhandene Mietverträge, Pachtverträge zu übernehmen, was ideal wäre, weil dann kann ich genau bewerten, was ist denn hier für eine Einnahmensituation jedes Jahr. Und ich kann mir genau angucken, welche Kosten habe ich denn? Also wie wird dieses Hotel betrieben? Was habe ich denn unterm Strich tatsächlich für einen Überschuss? Und Dann geht es natürlich darum, dass man die Immobilie für eine gewisse Zeit behält, um sie danach möglichst mit Gewinn weiterzuverkaufen. Zunächst aber mal habe ich hier in der ersten Phase die Investition. Das Kapital wird eingesammelt, die Immobilie wird gekauft. Dann gibt es eine zweite Phase, nämlich die Haltephase, wenn man so will, in der jetzt diese Immobilie betrieben wird. Ich muss also dafür sorgen, oder der Fonds, dass halt hier tatsächlich dann auch eben ja alle Zahlungen fließen, logischerweise, dass natürlich jemand das Ganze verwaltet und ich im Zweifel auch Mietverträge verlängere, aushandle und so weiter. Und in dieser Phase erziele ich Einnahmen aus der Vermietung oder aus der Verpachtung dieser Immobilie. Und wenn ich jetzt am Jahresende einen Überschuss erzielt habe, was natürlich Sinn und Zweck wäre, dann kann ich diesen Überschuss auch an die Anleger auszahlen, also ausschütten. Und das kann eine Motivation sein, dass ich hier ausrechne und sage, normalerweise müssten jedes Jahr 5 oder 6% als Ausschüttung an die Anleger, also an mich als Investor, gezahlt werden. Das kann eine Motivation sein, regelmäßige Ausschüttung. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo geplant wird, diese Immobilie weiterzuverkaufen. Und jetzt kann es sein, dass ich unterjährig nochmal Geld investiert habe, um die Immobilie zu sanieren, um sie aufzuhübschen, um sie in irgendeiner Form vom Wert her zu steigern, in der Hoffnung, dass ich dann beispielsweise 10 Jahre später einen entsprechend höheren Verkaufserlös erziele. Das wäre dann die dritte Phase, wenn es also an die Veräußerung geht. Und da kann in der Regel dann nochmal ein ordentlicher Ertragszuwachs entstehen durch das genannte Beispiel. Und dann habe ich am Ende des Tages sowohl Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung gehabt, die mir unterjährig, also jedes Jahr, eine Ausschüttung bescheren. Und am Ende dann nochmal über den Verkauf, den sogenannten Verkaufserlös, den Gewinn aus der Veräußerung dieser Immobilie. Das zusammengenommen wäre dann beispielsweise auf Sicht von 10 Jahren, also auf Laufzeit von 10 Jahren, dann das Gesamtergebnis. Und dann kann ich schauen und sagen, na gut, ich habe hier mal 10.000 Euro investiert und dann habe ich regelmäßig einige 100 Euro an Ausschüttung bekommen und ganz zum Schluss bekam ich dann meine 10.000 Euro vielleicht sogar nochmal mit einem zusätzlichen Gewinn zurück. Und wenn ich das dann aufaddiere, dann komme ich auf ein Gesamtergebnis und das ist dann halt eben mein persönlicher Ertrag aus dieser Investition. Alternativ dazu gibt es natürlich auch Immobilien, die nicht bestehen, also die nicht im Bestand sind, sondern die sich entwickeln lassen. Also ich kaufe womöglich das Grundstück, habe hier eine entsprechende Planung drauf für eine, nehmen wir mal, Büroimmobilie und investiere jetzt hier in die sogenannte Projektentwicklung dieser Immobilienform. Völlig andere Situation, denn hier muss ja zunächst mal die Immobilie gebaut werden. Ich bin also in einer ganz anderen Situation als Investor. Ich trage auch ein ganz anderes Risiko, von der Baugenehmigung angefangen bis hin zur Erstellung, bis zur Fertigstellung, der Vermietung. Allerdings ist diese Form dann oftmals sehr viel kürzer, denn die Immobilie ist natürlich vielleicht innerhalb von 3-4 Jahren geplant und gebaut. Und wenn ich jetzt wirklich nur an der Projektentwicklung partizipieren will, also nur an der Erstehung, dann interessiert mich die Vermietung nicht. Dann ist mein Fokus, die Immobilie möglichst schnell zu den vorgegebenen Kosten zu erstellen, um sie dann mit einem sehr hohen Gewinn weiterzuverkaufen. Warum sehr hoher Gewinn? Weil auch das Risiko deutlich höher ist. Ich trage ja das Risiko, dass die Immobilie angekauft werden muss, respektive das Grundstück, dass das Grundstück eben auch zur Baureife kommt, dass ich eine Baugenehmigung bekomme, dass ich die ganzen Phasen des Baus eben auch mittrage. Und diese Phasen sind natürlich deutlich riskanter, als wenn die Immobilie schon besteht. Ich habe also hier keine Einnahmen aus der Vermietung, weil in dem Moment, wo das Objekt fertig und vermietet ist, verkaufe ich es weiter. Ich habe dafür Einkünfte aus Gewerbebetrieb, eine andere Einkunftsart. Das ist im Regelfall sehr viel höher von der Rendite, hat aber auch, wie wir gehört haben, etwas mehr Risiko. Und dann gibt es hier natürlich wieder die Abstufungen mit hohem Fremdkapital, wie ich eingangs sagte, oder mit weniger. Also das sind jetzt mal 2 verschiedene Formen von Immobilienfonds, die so am Markt bestehen. Darüber hinaus gibt es dann natürlich Abstufungen. In unserem Fall das werdet ihr hören, die häufiger den Podcast schon gehört haben, geht es um Immobilien in den USA. Also wir gehen hier nochmal in eine ganz andere Währung, US-Dollar, ganz anderer Standort und investieren dort in Immobilien. Und auch da kann es wieder sein, dass es eine Bestandsimmobilie ist mit regelmäßigen Einnahmen oder eine Projektentwicklung, wo ein Objekt gebaut wird. In unseren Fällen ja oft Self-Storages, also Lagerhaltungen, Lagerlogistikimmobilien. Ganz, ganz viele verschiedene Formen sind da denkbar. Und jedes Konstrukt ist eigentlich für sich auch ein Stück einzigartig. Das heißt, man muss genau in die Tiefe gehen und sagen, okay, was ist denn jetzt hier genau der Fokus bei der Erstellung? Ist es eben, den Bestand zu halten und später weiterzuverkaufen? Ist es vielleicht kurzfristig die Entwicklung und dann der Weiterverkauf? Das sind dann, wie gesagt, die verschiedenen Abstufungen, inklusive dessen, dass wir jetzt bei dem Beispiel für TSO sprechen, im amerikanischen Segment sind, also im Dollarbereich sind und eben auch noch mal in einer völlig anderen Region, nämlich jetzt in unserem Fall im Südosten der USA. Wenn wir noch mal ganz allgemein auf den Investmentfonds gucken, auf den alternativen Investmentfonds und das so in diesen Phasen unterteilen, dann kann man sagen, so die erste Phase ist in der Regel so 6 bis 18 Monate, vielleicht auch 24 Monate, in der das Kapital eingesammelt wird. So lange braucht es in der Regel, wenn ich jetzt beispielsweise sage, wir möchten 50 Millionen Dollar oder 50 Millionen Euro einsammeln beim Anleger, um dann halt eben dieses Immobilienprojekt zu realisieren. Dann ist der Fonds für circa 6 bis 18, vielleicht sogar 24 Monate geöffnet. In der Zeit kann ich beitreten und bin dann halt eben Mitgesellschafter an diesem Fonds. Danach wird der Fonds geschlossen, weil das Kapital, was eingesammelt ist, ausreichend ist. Ich gehe jetzt in die Bewirtschaftungsphase, was ich eben erklärt habe. Und das kann bei einer Bestandsimmobilie auch 10 bis 15 Jahre sein. Das kann bei einer Projektentwicklung vielleicht nur 3 bis 5 Jahre sein. Das hängt also ganz davon ab, welche Form von Immobilie ich hier erwerben oder erstellen will. Am Ende dann, wie gesagt, die Verkaufsphase, die halt eben sich im Anschluss ergibt und die dann dafür sorgt, dass diese Immobilie weiterverkauft wird. In unserem Beispiel, wie gesagt, Immobilie, das kann ja auch ein anderes Wirtschaftsgut sein. Und da muss ich im Vorfeld ganz genau dann ermitteln lassen, wie ist denn dieser Markt, wenn ich dann beispielsweise in 10 Jahren die Immobilie weiterverkaufen will. Was noch interessant ist, ist vielleicht, oder ja, ob es interessant ist, kommt drauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut, ist die Frage, in welcher Rechtsform so ein Fonds existiert. Meistens ist es die sogenannte GmbH und Co. KG, also der Anleger ist Kommanditist, was gleichzusetzen ist mit Teilhafter. Das heißt, wir haben gesagt, auf der einen Seite ist es eine unternehmerische Beteiligung. Ich trage also auch das unternehmerische Risiko. Das ist aber wiederum dann auch auf meine Einlage begrenzt. Das heißt, wenn ich hier 10.000 Euro investiert habe, bin ich zwar für 10.000 Euro Miteigentümer, ich werde aber nicht haftbar gemacht oder bin in der Verantwortung für das gesamte Objekt von vielleicht 50 Millionen. Ganz wichtig zu wissen, weil es geht ja hier darum, dass ich eine Kapitalanlage tätige. Ich soll ja nicht meinen eigentlichen Beruf jetzt niederlegen und hauptberuflich in diesem Fonds tätig sein. Das machen dann entsprechend andere für mich. Das heißt, es gibt eine Fondsverwaltung, es gibt eine Treuhandgesellschaft, die meine Rechte vertritt. Und ich muss hier auch überhaupt nichts Operatives beisteuern. Es macht Sinn, sich immer mal wieder die Berichte anzuschauen, spätestens einmal im Jahr, wenn der Geschäftsbericht kommt. Und dann gibt es meistens sogar eine entsprechende Präsenzveranstaltung, wo dann auch mal ganz klar das Wirtschaftsjahr abgegrenzt wird, wo man mir genau erklärt, wie die Zahlen hier zustande gekommen sind. Also diese Information bekomme ich regelmäßig, aber ich muss mich um nichts kümmern. Und ich bin halt, wie gesagt, als entsprechender Kommanditist auch nur mit meiner Einlage an diesem Konzept beteiligt. Dazu kommt eben entsprechende externe Gesellschaften, die das Ganze managen, immer unter dem Aspekt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der Gesetzgeber hier sozusagen die ganzen Punkte im Auge hat. Und dann gibt es eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, die das Ganze managt und entsprechend mit Portfolioverwaltung, Risikomanagement, also all diese Punkte mit ganz vielen Mitarbeitern berücksichtigen muss. Und da kann ich mich ein Stück weit zurücklehnen, weil das halt, wie gesagt, alles auch irgendwo standardisiert ist und eben überprüft wird. Ja, das sind wir eigentlich schon fast am Ende, weil die anderen Punkte sind eigentlich ja jetzt für den Anleger schon interessant und wichtig, aber da reicht es, glaube ich, zu wissen, dass halt eben diese Regulierung stattfindet seitens der Bundesaufsicht und damit halt eben des Gesetzgebers. Ich muss mich also an der Stelle nicht mehr um diese Dinge kümmern. Da wird auch eben eine entsprechende Mittelverwendungskontrolle durchgeführt. Also ganz viele dieser Punkte, die sich auch in den Prospekten wiederfinden, werden hier permanent dann überprüft. Kommen wir vielleicht zum Ende nochmal zu den Kosten, die so ein Konzept mit sich bringt. Ich habe eingangs gesagt, es gibt bei den offenen Fonds ja auch Kosten. Es gibt den sogenannten Ausgabeaufschlag, der bei vielen Fonds erhoben wird. Das sind dann oftmals 5% auf diese Zeichnungssumme. Das gibt es bei den geschlossenen, bei den alternativen Investmentfonds ebenfalls. Innen drin, also in der Struktur, sind natürlich ebenfalls Kosten vorhanden, weil hier werden ja entsprechende Mitarbeiter beschäftigt für die Verwaltung und für ja ganz viele Punkte, die jetzt vom Marketing der Fondskonzeption anfangen, bis hin halt zur eigentlichen operativen Tätigkeit, im Beispiel Immobilie, dann also eben vor Ort in der Immobilie. Diese Kosten kann man sich ganz genau ansehen, die sind offen, die müssen transparent gezeigt werden und die sind halt je nach Konstrukt auch mal bis zu 10%, vielleicht sogar etwas mehr. Das heißt, mein Kapital ist schon mal etwas geschmälert um diese Kosten, die am Anfang anfallen und gegebenenfalls weitere laufende Kosten während des Jahres. Aber deswegen auch der Hinweis am Anfang, das haben wir bei den offenen Fonds auch, also da, wo Menschen mit viel Fachkompetenz in so ein Konzept eingebunden sind, werden natürlich Kosten logischerweise auch generiert oder müssen da sein, damit diese Menschen auch entsprechend bezahlt werden. Es gibt dann noch ganz viele Punkte, die auch das Steuerliche betrachten. Das heißt, auch hier, dafür könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, geht es dann auch darum, was wird denn hinterher noch abgezogen vom Staat? Gibt es vielleicht Dinge, die nach einer gewissen Zeit steuerfrei sind? Haben wir vielleicht jetzt mehr bezogen auf USA Freibeträge oder eine besondere steuerliche Situation, dass halt von meiner Rendite möglichst wenig abgezogen wird? Das sind alles nochmal so Spezialpunkte, die ein Vermögensberater dann im Gespräch erläutern kann. Und am Ende des Tages ist das dann so das Gesamtbild, dass ich mir überlegen muss, was passt denn da wirklich zu mir? Und da kann ich immer nur wieder die Empfehlung geben, nehmt euch da bitte einen qualifizierten Finanzberater. So wie ihr den Steuerberater braucht, wenn ihr eine gewisse Größenordnung erreicht habt bei der Einkommensteuer, dann macht es Sinn, dass da der Profi drüber schaut. Genauso ist es bei dem entsprechenden Anlagekonzept. In dem Moment, wo ihr in den Bereich geht, dass ihr überlegt, vielleicht auch alternative Investmentfonds zu zeichnen, als Kapitalanlage zu nutzen, sollte unbedingt ein Profi euch beraten, der ganz unabhängig davon sagt, ich schaue mir die jeweilige Situation des Anlegers an, also eure persönliche finanzielle Situation und gebe dann eine Empfehlung, je nachdem, was man für ein Profil, für ein Anforderungsprofil hat, welche Risikoneigung, welche Renditeerwartung. Aber macht das bitte nicht alleine, auch wenn ich weiß, dass der Trend, sich im Internet zu informieren, groß ist. Das kann man sicherlich tun. Aber man sollte aus meiner Sicht den Profi mit ins Boot nehmen, weil der einfach seinen Job kann und dann eben auch den Überblick behält, welche Konzepte am Markt nämlich gerade angeboten werden und welche womöglich gar nicht passen und welche vielleicht ganz genau passen. Also wir halten mal fest, es ist eine unternehmerische Beteiligung. Es ist sehr komplex, sehr anspruchsvoll, aber auch super interessant, sowohl mit Blick auf die Rendite als auch auf die Möglichkeit, sich an einem Sachwert zu beteiligen, an den ich sonst normalerweise nicht dran käme, um es mal ganz einfach auszudrücken, weil die Immobilie womöglich 50 Millionen kostet, weil das Flugzeug sogar mehrere hundert Millionen kostet und weil das alles Investitionsgüter wären, wo der Privatanleger halt eben nicht mit seinem Kapital dran teilnehmen kann. Allerletzter Punkt, wie bewerte ich so eine Konstruktion, wenn ich als Privatanleger mir entsprechend Gedanken mache? Wir gehen mal davon aus, dass der Finanzberater vielleicht 3-4 Sachen ausgesucht hat und ich jetzt vor der großen Entscheidung stehe, ja, alle 3 oder 4 passen womöglich zu mir. Welches scheint denn jetzt vermeintlich das Beste zu sein? Geht da ruhig, trotz aller Technik, die wir heute besprochen haben, auch über den Bauch. Denn am Ende des Tages muss ich auch ein persönlich gutes Gefühl bei so einer Kapitalanlage haben. Das heißt also auch unser Instinkt, den dürfen wir da durchaus auch mit hinzuziehen, der sagt, ich habe ein ungutes Gefühl, ich bin nicht sicher, ob das wirklich was für mich ist, dann sollte man das sein lassen. Also man kann sich fragen, wie lange macht der Anbieter das schon, der jetzt hier so ein Konzept vorlegt? Hat der schon mehrere Jahrzehnte Erfahrung? Hat der in dieser Zeit auch schon bewiesen, dass er das kann? Also beispielsweise Immobilien entwickeln. Dann auch ganz wichtig die Frage, die Rendite, die hier entstehen soll, ist die für mich denn nachvollziehbar? Also kann ich die nachrechnen? Oder ist das eine Zahl, die für mich völlig nebulös ist? Da nimmt man natürlich zunächst mal den Finanzberater mit ins Boot, der einem das erklären muss. Aber schön wäre es natürlich, wenn man relativ schnell versteht, okay, das sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben, das bleibt übrig. Also wahrscheinlich wird die Rendite in der und der Größe so sein und ich kann es sogar nachrechnen. Aber am Ende des Tages bleibt tatsächlich eben auch dieses Bauchgefühl da. Und da kann ich nur jeden zu ermutigen, macht euch ein Bild über diese Geschichte, lasst euch davon letztendlich erzählen, lasst euch da beraten und hört dann am Ende des Tages auch auf euer Gefühl, weil es macht keinen Sinn, eine Investitionsentscheidung zu tätigen, die ihr nur halbherzig macht und an die ihr dann womöglich 10 Jahre gebunden seid. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein Stück weit mit abholen können. Wem das noch nicht ausreicht, der kann natürlich gerne uns schreiben oder auch sonst wie Kontakt aufnehmen. Im Abspann kommt ja nochmal der Hinweis auf unsere Internetseite und wir stehen da wirklich sehr gerne zur Verfügung für alle möglichen Fragen. Und ansonsten nehmt meine Empfehlung ernst und kümmert euch da um einen guten Finanzberater. Kommt auch hierzu gerne auf uns zu, denn wir haben ein großes Netzwerk von sehr seriösen Beratern, die wir auch wirklich guten Gewissens empfehlen können. Und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bleibt zuversichtlich. Ich habe heute ganz bewusst nichts über die Politik gesprochen, die ja nun gerade vor kurzem entschieden hat, wie die Richtung hier weitergeht. Ich habe aber auf der anderen Seite auch nichts über Karneval gesagt, denn wir befinden uns hier ganz kurz vor dem berühmten Altweiber-Donnerstag. Respektive, glaube ich, die Folge wird ausgestrahlt am Donnerstag, also sind wir mitten in der 5. Jahreszeit. Auch die habe ich hier bewusst rausgelassen, ganz seriös nur den alternativen Investmentfonds betrachtet. Also macht es gut, bleibt gesund, kommt gerne auf uns zu bei Fragen, bewertet gerne den Podcast und wenn ihr weitere Informationen wünscht, wir machen zum Beispiel auch Veranstaltungen zu diesen Fonds, also Prospekte, Workshops, um so einen Fonds mal wirklich von der ersten bis zur letzten Seite kennenzulernen. Alles Dinge, die ihr auf unserer Internetseite findet. Also von daher freue ich mich, wenn ihr euch dahin verirrt. Bis dahin, gute Zeit, beste Grüße, euer Bernhard Sass. Ciao, ciao.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.